Gott ist groß und er tut Wunder. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch in der letzten Woche ganz konkret erfahren konnten. Ich hoffe, dass viele unter euch morgens da gesessen sind bei ihrer Andacht und gebetet haben für Punkte, wo sie aus ihrer Sicht keine Perspektive hatten. Und am Abend wirklich überwältigt waren, dass Gott solche Wunder getan hat. Ich habe das erlebt, ich erlebe es immer wieder. Ich erlebe es in dem Maß, wie ich tatsächlich meinen realen Alltag im Gebet vor Gott bringe, wo ich das Formelhafte durchbreche und das, was mich wirklich sorgt oder auch freut, vor Gott bringe. Auch dort, wo ich wirklich nicht weiter weiß, wo ich keine Vorstellung habe, wie die Zukunft weitergehen soll, wo ich das Gott in all meiner Ohnmacht sage und dann manchmal wirklich erstaunt bin, wie er handelt. Und immer mehr denke ich, wenn ich das so bei mir selber wahrnehme, ja, ich muss viel mehr noch lernen, in der Wirklichkeit Gottes zu leben. Einfach das für bare Münze zu nehmen, was Jesus in seinen Gleichnissen gelehrt hat. Jesus hat gelehrt, das Reich Gottes ist so oder so. Es fällt mir oft so schwer, meine Trägheit zu überwinden und mich in diese Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes hineinzubegeben. Es fällt mir so oft so schwer, das, was im Grunde genommen die Spatzen von den Dächern pfeifen, was uns unser gesunder Menschenverstand sagt, das in meinem Alltag, dort wo es drauf ankommt, dann auch umzusetzen. Um ein so kleines Mosaik wird es auch heute gehen. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon einmal so richtig mit dem Hammer so volle Pulle auf den Finger geschlagen hat. Und zwar wirklich mit der ganzen Kraft und Überzeugung, ich treffe den Nagel und dann habt ihr den Finger erwischt. Das habe ich schon ein paar Mal so erlebt. Wenn man das erlebt oder wenn einem was auf die Füße fällt, das ist ein Schmerz, da gehst du an den glatten Wänden rauf. Dieser Schmerz lässt dann nach, aber es kommt dann ein Schmerz, der ist anfänglich im Vergleich zu dem grandiosen Schmerz erträglich. Dann bist du schon froh und denkst, naja, jetzt bin ich mit heiler Haut davon gekommen. Aber dann, von Stunde zu Stunde, pocht es mehr in deinem Finger. Du denkst, es passt überhaupt nicht in den Terminkalender. Ich möchte jetzt eigentlich nicht zum Arzt gehen. Und außerdem, wegen einem kleinen Finger geht man doch nicht zum Arzt. Aber das Pochen hört nicht auf. Mit jeder Stunde wird es ärger. Und dann denkst du, guckst du den Finger an und du hast natürlich verbunden und so. Aber es kommt nichts raus. Es tut einfach weh. Und er schwillt an. Dann denkst du, hoffentlich ist nichts gebrochen, aber eigentlich bewegen kann ich ihn ja noch. Dann ist er auch nach Adam Ries nichts gebrochen. Also gut, und jetzt, ich habe doch was geplant für heute, ich gehe doch jetzt nicht zum Doktor. Aber das Pochen hört nicht auf. Und du brauchst gar nicht denken, du findest so Schlaf, das wird immer ärger. Du wirst dich in der Nacht rumdrehen, es wird nicht besser. Das Einzige, was hier nützt, ist ab zum Doktor und runter mit dem Nagel. So blöd das ist, aber so ist das. Das ist so ähnlich, wie wenn du Zahnweh hast. Wenn du einen Eiterzahn hast, da bringt es nichts, wenn du die ganze Sache aufschiebst. Entweder reparieren oder muss der Zahn raus. Einen Mittelweg gibt es nicht. Leider sind wir an vielen Stellen in unserem Leben für diese Schmerzen unempfindlich geworden. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Vorzug oder ein Nachteil unseres Menschseins ist. Aber so ticken wir Menschen, wenn wir erwachsen werden. Was weiß ich? Du ärgerst dich über deine Arbeit. Ja, du hasst sie regelrecht. Du könntest jederzeit dich woanders bewerben. Aber jeden Morgen fährst du brav in die Arbeit voller Frust. Und diesen Frust, den merkt deine Familie, den merkst du. Du kannst ja ausrechnen, dieses Jahr wird nicht wirklich gut. Ich werde mich so und so viele Tage tierisch ärgern. Oder seit einem Jahr merkst du, dass dir immer wieder dein Magen wehtut. denkst manchmal, da wird ja hoffentlich nichts sein. Dann sind wieder bessere Tage. Und dann tut er wieder weh. Momentan ist vielleicht so eine Phase, wo dein Magen schmerzt. Aber der Tag ist rum und du hast es wieder nicht geschafft, den Arzt anzurufen, einen Termin auszumachen. Oder deine Neigung, Einladungen anzunehmen, die du eigentlich nicht annehmen willst. Jetzt hast du wieder so eine Einladung angenommen, die du eigentlich nicht willst. Der Termin kommt auf dich zu. Es ärgert dich. Und das merkst nicht nur du, das merken die Leute um dich rum. Aber du lernst einfach nicht, Nein zu sagen. Negative Dinge sollten keinen Platz in deinem Leben haben. Diese Regel spricht nicht gegen Geduld. Diese Regel spricht nicht gegen Hoffnung. Diese Regel spricht auch nicht dagegen, dass du beharrlich an schwierigen Dingen, Sachen oder Beziehungen arbeiten sollst. Natürlich hast du die Aufgabe, das Deine zu tun, Probleme zu lösen. Aber du solltest nie dazu neigen, dass negative Dinge vor sich hingären, dass sie zu einem Eiterherd in deinem Leben werden, der dich und womöglich noch viele andere drumherum krank macht. Und darum, wenn du willst, dass das ein gutes Jahr wird, dann wirf unnötigen Ballast ab. Das ist mein Thema heute. Ich möchte uns dazu einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium lesen. Wir haben ihn vorhin schon einmal aufnehmen können. Es ist Johannes 15, die Bildrede vom Weinstock und den Reben. Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Jesus sagt, ich bin der gute Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, so sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie auf und wirft sie ins Feuer und sie muss brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Was will uns Jesus mit diesem Text sagen? Der Text hat eine ganze Reihe sehr bekannter, sehr schöner, sehr gut, wohltuender Worte und Gedanken in sich. Aber wenn dieses Wohltuende für uns Realität werden soll, dann dürfen wir dieses Wort nicht nur als ein Kuschelwort gebrauchen. Dann dürfen wir nicht nur das eine nehmen, das andere nicht weglassen. Was will uns Jesus mit diesem Bildwort tatsächlich sagen, das unglaublich viel beinhaltet, weil es einer der wenigen Texte in der Bibel ist, wo Ziel und Sinn unseres Lebens und unseres Christseins ganz klar ausgedrückt sind. Nämlich, er sagt uns das, damit wir seine Jünger werden. Nicht, dass wir irgendwelche Leute sind, die in Kirchenbänken sitzen. Dass wir seine Jünger werden. Weißt du, was ein Jünger ist? Weißt du wirklich, was ein Jünger Jesu ist? Darum geht's. Aber auch dieses Jüngersein, vielleicht denkst du schon wieder, oh, das ist Arbeit, da wird es nicht bequem. Dieses Jüngersein ist nur Mittel zum Zweck. Der Zielpunkt ist der 11. Vers, wo Jesus sagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude, euer Glück vollkommen ist. Was will uns Jesus mit diesem Bildwort sagen? Das Erste, was ich höre, begreife Abschneiden als eine Ordnung Gottes. Begreife Abschneiden als eine Ordnung Gottes. Ich weiß, das ist ein unbequemes Wort, aber da müssen wir durch. Das ist wichtig. Das sagt uns der gesunde Menschenverstand, sagt uns die Natur, so tickt Gottes Schöpfung. Wir müssen diese Sache durchbuchstabieren. Begreife Abschneiden als eine Ordnung Gottes. Pastor Wilfried Bohley, viele von euch werden sich bestimmt an ihn erinnern, war ja schon ein paar Mal hier. Und das letzte Mal, wie er hier war, oder vorletzte Mal, hat er einen Weinstock dabei gehabt. Vielleicht erinnern sich manche dran, hat an ihm genau zu diesem Wort einiges erklärt. Und weil wir keinen Garten haben, habe ich mitbekommen und habe ihn bei mir eingepflanzt. Und er ist schon ganz ordentlich gewachsen. Der macht sich da ganz gut. Damit er Frucht bringt und sich auch in eine vorgestellte Richtung entwickelt, ist es aber mehr nötig als Sonne und Regen und Dung. Es ist notwendig, dass ich mir ihn einmal im Jahr vorknöpfe und einfach angucke, ob er sich eben in die angezeigte Richtung entwickelt, es prüfe und dann entweder auf Kurs bringe oder eben auch Dinge abschneide. Dinge abschneide, die schädlich für seine Entwicklung sind. Genau das ist es, für was Jesus uns mit dieser Bildrede vom Weinstock und den Reben sensibilisieren möchte. Wenn er beginnt, ich bin der rechte Weinstock, mein Vater der Weingärtner, eine jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Jesus gibt uns also hier keine Anleitung zum Obst- oder Weinbau. Sein Ziel ist nicht, dass wir am Ende des Jahres ein gutes Tröpfchen im Keller haben. Das ist vielleicht auch noch, das ist vielleicht gar ganz gut, man kann da manches lernen. Aber Jesus geht es in erster Linie um mein und um dein Leben. Jesus geht es darum, dass du am Ende dieses Jahres 2011 an Silvester dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, jawohl, das war ein gutes Jahr. Bin ich tatsächlich weitergekommen. Da ist was passiert, wo ich einen ganzen Schritt weiterkam mit meinem Herrn und Gott. Jesus sagt das am Ende. Er sagt, ich sage euch das, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Es ist klar, bei Tag betrachtet wissen wir es. Mit vielem, was keinen Wert hat in unserem Leben, werden wir nie glücklich. Es ist genau das, was immer dafür sorgt, dass ich eben nicht glücklich werde. Dass ich eigentlich einen Ballast mit mir herumtrage, der mich immer wieder knechtet. Aber es fällt natürlich schwer, sich von diesen Dingen zu trennen. Jesus macht das deutlich. Um Freude zu erleben, ist es notwendig, dass du dich von unnötigem Ballast befreist. Vielleicht hat Jesus den Tipp aus seiner Bibel, wo steht, alles hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen hat seine Zeit, Aufbauen hat seine Zeit, Abbauen hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit. Das ist so. Die erste Frage, die Jesus mit diesem Bild vom Weinstock seinen Freunden stellen möchte, ist, lässt du Probleme vor sich hinmuffeln oder packst du sie an? Dieses Beschneiden eines Weinstockes ist ja wie ein Großputz, ein Frühjahrsgroßputz. Oder wenn du dein Auto einmal im Jahr zur Generalinspektion bringst. Oder einen Gesundheitscheck. Dass wir so grundlegende Untersuchungen in vielen Bereichen unseres Lebens eingebaut haben, zeigt, wie nötig sowas ist. Jemand, der glücklich werden will, muss allem auf den Zahn fühlen, was sich seinen wirklich wichtigen Wünschen und Vorstellungen entgegenstellt. Du musst begreifen, das ist eigentlich ganz natürlich. Das ist das Normale. Wir sehen es ja, wenn wir ein kleines Baby haben, so ein Säugling, ist ja im Grunde genommen so ein ganz kleiner Säugling, der noch kaum lange auf der Welt ist, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als einfach ein Reflexbündel. Ja, der funktioniert einfach automatisch. Wenn so ein Säugling etwas spürt oder etwas in ihn hineinkommt, er etwas aufnimmt, was keinen Wert hat, was ihm nicht schmeckt, da denkt er nicht nach, da spuckt er einen hohen Bogen raus oder kommt zu irgendeiner Öffnung seines Körpers heraus. So schnell kannst du gar nicht gucken. Aber so funktioniert der Mensch noch normal. Das, was keinen Wert hat, wird sofort ausgeschieden. Im Laufe unseres Lebens lernen wir, Dinge festzuhalten, die uns nicht gut tun. Das ist eine Errungenschaft unseres Erwachsenwerdens. Das Erste, was Jesus uns mit diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben sagt, ist: Begreife, ausscheiden, abwerfen, trennen ist eine Ordnung Gottes. Aber was soll ich wegwerfen? Dazu höre ich in diesem Bild als Zweites: Erkenne diesen Ballast im Licht Jesu. Erkenne diesen Ballast im Licht Jesu. Das ist es, was Jesus sagen möchte. Er sagt in diesem Vergleich: Wie die Reben keine Frucht bringen aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleiben, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, verdorrt. Man sammelt ihn auf und er muss dann brennen. Also sagt Jesus hier, das Maß für das, was gereinigt und abgeschnitten werden soll, ist Jesus, ist er selber. An späterer Stelle in diesem Text sagt Jesus, das Bleiben in ihm ist das Bleiben in seiner Liebe. Es wird dann etwas noch entwickelt, dieser Gedanke. In seiner Gegenwart und Liebe erkennst du, was dir schadet. Das meint er, wenn er davon spricht, dass Bleiben in ihm nötig ist, um sich fruchtbar zu entwickeln, und dass wer nicht in ihm bleibt, keine Frucht bringt und darum weggenommen werden muss. Es geht also Jesus hier in diesem Text um eine Art Frühjahrsputz, um etwas, wo du einfach dein Leben einmal auf den Prüfstand stellst und siehst, ist es im Sinn Jesu oder ist es nicht im Sinn Jesu? Man könnte fragen, wie soll ich das bewerkstelligen? Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach. Du gehst morgen in den Laden, kaufst dir ein kleines Oktavheftchen für 80 Cent und einen Bleistift. Und dann als Zweites suchst du dir einen Text, von dem du weißt, dass darin einige wichtige, markante Sätze Jesu zusammengefasst sind, wie wir leben sollen, zum Beispiel die Bergpredigt oder Römer 12 und 13. Und dann machst du dir einen Plan, einem A4-Blatt, teilst diesen Text in 14 Portionen auf und nimmst dir die nächsten 14 Tage jeweils ein paar Verse vor und notierst in deinem Heftchen, was dir auffällt, wo Jesus dir deutlich macht: Da müsstest du dich von irgendeiner Sache trennen. Da müsste vielleicht etwas gereinigt werden, dass etwas noch besser zum Schwingen kommt, oder da müsstest du etwas lassen. So funktioniert das. Das schreibst du in deinem Heftchen auf, jeden Tag, und dann betest du darüber und dann stehst du auf und tust, was du aufgeschrieben hast. Das Zweite, was uns die Bibel mit der Bildrede vom Weinstock sagen möchte, ist: Erkenne den Ballast im Licht Jesu. Dieser Ballast, der dir in Einkehrzeiten klar werden kann, lässt sich in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, die kann man tatsächlich mit so einem Frühjahrsputz vergleichen und auch in den Griff bekommen. Der Apostel Paulus sagt einmal in dem Zusammenhang, als er über die Lebensführung von Christen spricht: Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Mir ist alles erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das finde ich einen phänomenalen Satz von Paulus. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles erlaubt, aber nicht alles, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Da ist in einem kurzen Satz die gesamte Weite des Evangeliums ausgedrückt, aber auch wieder die Enge, der schmale Weg und der schmale Pfad für den, der Jesus wirklich nachfolgt. Die Weite, mir ist alles erlaubt. Und einen Atemzug weiter, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Nicht alles dient zum Guten. Und wir merken an der Stelle auch, dass wir mit moralischen Scheuklappen überhaupt nicht weiterkommen. Was für den einen gut sein kann, mag für den anderen gerade noch erträglich sein oder gar nicht mehr gut. Wir merken, dass Dinge an sich, zum Beispiel Geld oder irgendwelche andere Dinge an sich, sind nicht schlecht. Unser Umgang macht die Dinge schlecht. Er will sagen, es gibt Dinge, die sind nicht schlecht. Und doch rauben sie uns wertvolle Kraft, sie rauben uns wertvolle Zeit, sie rauben uns unser Geld und hindern uns so oft unterschwellig, ohne dass wir es richtig merken, dass wir uns gut zu dem entwickeln, was Gott in uns angelegt hat. Paulus will dazu ermutigen, scheinbar kleine Probleme nicht unbedacht so vor sich hinmuffeln zu lassen, sondern auszumachen, zu begreifen aufs Ganze, machen sie einen großen Schaden aus. Und wenn dir so etwas klar wird, in den nächsten Tagen, dann pack es an, einfach an. Tapp nicht in die Aufschubfalle, dass du denkst, naja, jetzt gerade ist ungeschickt, das möchte ich jetzt nicht machen, morgen oder übermorgen. Du wirst es so nicht machen. Du musst es jetzt machen. Die zweite Sorte von Ballast sind große Probleme. Die zweite Sorte von Ballast sind wirklich große Probleme. Das ist, wie wenn dein Auto morgen früh nicht anspringt. Wenn dein Auto morgen früh nicht anspringt, dann wirst du wahrscheinlich nicht drüber nachdenken, ob du es jetzt mal eine Woche stehen lässt, sondern dann wirst du in die Reparatur gehen und dann gibt es entweder reparieren oder Schrottplatz. Keiner von uns hat so viel Geld wahrscheinlich, dass das Auto 15 Jahre stehen lässt. Also reparieren oder Schrottplatz. Bei großen Problemen geht es um Sein oder Nichtsein. Ich denke da zum Beispiel an Beziehungen. Beziehungen, von denen viel negative Energie ausgeht. Natürlich soll man seinen Freund, seinen Ehepartner, ein Kind nicht einfach in die Wüste schicken. Die Zeit, die du einmal in eine Beziehung investiert hast, ist eine ganz wertvolle Zeit. Du brauchst, wenn du eine Beziehung abbrichst, unglaublich viel Zeit, bis du wieder an so einem Punkt bist. Gewachsenes Vertrauen ist ein hohes Gut. Aber selbst in einer Ehe, und ich glaube wirklich, dass die Ehe ein Bund fürs Leben ist, aber selbst in einer Ehe kann ein Punkt kommen, an dem du für eine gewisse Zeit aufhören musst, Sachen ändern zu wollen, wo du lernen musst, die Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Wenn zum Beispiel dein Sohn oder deine Frau alkoholsüchtig ist und sich keine Besserung abzeichnet, dann kannst zumindest du diesem Gift in deinem Leben ein Ende bereiten. Und das ist auch notwendig. Vor etlichen Jahren habe ich einmal eine Mutter begleitet auf einem solchen Weg. Sie musste den Mut gewinnen zu sagen, ich bleibe nicht mit einem Menschen unter einem Dach wohnen, der eigentlich die meisten Tage nicht nüchtern ist. Wenn du so weiter trinkst, können wir nicht länger zusammenleben. Ich habe dir das gesagt, ich habe versucht, dir zu helfen, aber es geht nicht. Ich gehe sonst zugrunde. Und solange du nicht bereit bist, eine Entziehungskur zu machen, so lange können wir nicht mehr zusammenleben. Es kann sein, dass Menschen an einen solchen Punkt kommen. Solche Schritte sind auch nötig, wenn dir vielleicht in einer Beziehung psychische Gewalt angetan wird. Oder wenn dein Partner fremd geht. Oder wenn ein Partner unehrlich ist. Und einfach immer wieder Dinge passieren, die das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und es einen Rattenschwanz an Problemen hinterherzieht. Oder wenn dich irgendjemand zu falschem Handeln nötigen möchte. Manchmal müssen leider auch Beziehungen abgebrochen oder Arbeitsverhältnisse beendet werden. Jesus sagt im Blick auf so schwere Probleme, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht und nicht der ganze Leib in die Hölle kommt. Wenn du möchtest, dass es ein gutes Jahr wird, musst du negativen Ballast entweder so verändern, dass deine negative Kraft verliert, oder du musst ihn abwerfen. Du musst dich reinigen lassen. Ich meine sicher nicht, dass wir alles Negative in einem falschen Perfektionismus versuchen ausmerzen zu wollen. Dann wären wir alle geschiedene Leute, dann hätten wir alle keine Freunde, dann würde keine Beziehung mehr funktionieren. Aber wozu Jesus uns ermutigen möchte, ist, dort wo ein Eiterzahn da ist, da geh zum Zahnarzt und zieh ihn raus. Du wirst nicht glücklich sonst. Du kannst es machen. Aber die Bibel, der Glaube, weist dich zu einem solchen Leben nicht an. Weil Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Er möchte, dass du glücklich wirst. Er möchte nicht, dass du mit 65 oder mit 70 ankommst und sagen musst und halb depressiv bist und sagen musst, es war so vieles falsch. Das ist nicht der Weg der Bibel. Das ist nicht der Weg, den Gott dir verheißen hat. Die negativen Kräfte musst du angehen, die dein Leben in einen Schatten stellen und dich an der Entwicklung hindern, die Gott sich für dich gedacht hat. Und darum erkenne den Ballast im Licht Jesu. Aber wie weiß ich? Wie weiß ich, dass eine Reparatur angebracht ist? Und wann weiß ich, dass ich auf den Schrottplatz muss? Warum fällt es uns oft so schwer zu sagen, das will ich nicht? Das ist einfach eine kurze Aussage. Das will ich nicht. So nicht. Warum fällt es uns das oft so schwer? Warum fällt es oft so schwer, sich von einer Sache oder aus einer Beziehung zu trennen? Dazu noch ein letzter Punkt. Entwickle dein geistliches Immunsystem. Im Laufe eines Tages kommen wir mit unglaublich vielem in Berührung, was höchst gefährlich für uns ist. Durch Speisen, durch die Luft, durch die Atemluft, durch Berührung. Dass wir in der Regel gesund bleiben und nicht krank werden, hat einzig damit zu tun, dass unser Körper ein Immunsystem hat. Und das ist, wenn man es im Detail anguckt, eine wahnsinnige Sache. Wenn so ein Bakterium in uns hineinkommt oder so ein Virus, dann funktioniert unser Körper so, dass er als allererstes dieses Ding abcheckt, was da reinkommt. Und sobald er merkt, es ist irgendwie nicht ganz koscher, dann kommt die zweite Stufe, dann wird es markiert, dass es sich nicht irgendwo verflüchtigen kann und heimlich einnisten kann und vor sich hinschmoren. Und dann ergreift er geeignete Maßnahmen, diese Sache abzutöten und zu entfernen. Und was für unseren Körper gilt, gilt für unseren ganzen Menschen. Ich habe es vorhin versucht, bei einem Säugling zu sagen. Wir merken das. So kleine Kinder, die funktionieren reflexartig komplett richtig. Und auch noch Kinder mit 2, 3 Jahren reagieren reflexartig vollkommen richtig. Die lassen wirklich ihr Herz sprechen. Erst wir Erwachsenen tragen Ballast mit uns herum, der uns nicht gut tut, sondern schadet. Das ist komisch, gell? Wir fangen an zu denken und beim Nachdenken bekommen wir oft Angst, das loszulassen, von dem wir bei Tag betrachtet ganz genau wissen, dass keinen Wert hat. Als ich in der 7. Klasse war, waren wir so eine Clique von 3, 4 Jungs. Und einer war drunter, der hat einfach nicht gut getan. Der hat immer wieder die anderen hinters Licht geführt. Wenn wir in einer Gruppe waren, ein paar Mädchen dabei oder mit Lehrern gesprochen haben, dann hat er oft die anderen lächerlich gemacht, um sie auszustechen, um selber besser dazustehen. Der war oft echt unfair. Das hat mich, das hat die anderen brutal genervt. Wir wussten nicht, wie damit umgehen. Wir wären nicht auf den Gedanken gekommen, diese Freundschaft zu beenden. Es wäre wahrscheinlich gescheit gewesen. Es hat einfach nicht gut getan. Es hätte ihm vielleicht zum Nachdenken gegeben. Vielleicht hätte er sich dann verändert. Stattdessen haben wir uns verändert. Wir haben gedacht, sowas muss man tragen. So ein Blödsinn. Das kann dir auch noch mit 40 passieren. Es kann dir mit 40 passieren, dass du in einer Beziehung bist, die dir unglaublich viel Kraft raubt, die dich kaputt macht, wo du genau weißt, diese 365 Tage, die jetzt vor uns liegen, werde ich so viele Tage mich ärgern und ich werde so viele Nächte nicht schlafen können, wegen dieser Beziehung. Das kann dein Chef sein, ein Lehrer. Du hast Angst, etwas zu ändern, aber warum? Warum hören wir im Lauf unseres Lebens auf mit etwas, das offensichtlich so natürlich ist, nämlich Gut und Böse zu unterscheiden und kurz und schmerzlos das Böse auszuscheiden? Sicher gibt es dafür sehr viele Gründe. Die meisten haben damit zu tun, dass wir uns von der Quelle des Lebens entfernt haben. Durch die Trennung von Gott, von unserem Schöpfer, ist unser natürliches Immunsystem unterbrochen worden. Ja, du könntest nachvollziehen, je älter du wirst, desto mehr lebst du und gestaltest du die Freiheit, die Gott uns gibt. Aber dann passieren 150 Mal die Situationen von 1. Mose 3 mit dem Apfel, dass wir eben die Freiheit falsch nutzen und uns von unserem Schöpfer entfernen. Und in diesem Wust äußert sich das dann auch so, dass du Angst bekommst vor dem Zorn oder der Verletzung, die entsteht, wenn du ein Problem angehst. Wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus, sagen wir, ist Gottes Sohn, weil wir an ihm sehen, wie das Immunsystem eines erwachsenen Menschen, das geistliche Immunsystem eines erwachsenen Menschen eigentlich funktionieren soll und kann. Er hatte keine Angst, weder vor Menschen noch anderen Kräften, alles zu bekämpfen, was ihn an dem Leben hindert, das Gott für ihn geplant hat. Und der Grund, sagt er, ist eine tiefe Verbundenheit mit Gott. Es wird in diesem Text ganz schön deutlich, wie er davon spricht, wie er mit Gott verbunden ist. Mit seinem Vater im Himmel. Und damit auch wir diese starke Immunität gewinnen, die uns frei macht, Ballast abzuwerfen, rät Jesus so nachdrücklich: Bleibt in meiner Liebe. Viele haben sich für dieses Jahr sicherlich etwas überlegt, was sie erreichen möchten. Manche wissen, dass sie dieses Ziel nur erreichen, wenn sich etwas ganz Grundlegendes in ihrem Leben verändert. Wenn sie einen bestimmten Schritt tun. Darüber haben wir vergangenen Sonntag gesprochen. Wenn du spürst, dass dieser Schritt bedeutet, etwas loszulassen, etwas aufzugeben, sich von jemandem zu trennen, kann dich diese Einsicht ganz schön lähmen. Du wagst dann nicht, diesen Schritt zu tun, weil du Angst hast vor der Dynamik, die dabei entstehen kann. Aber damit gibst du auch den Glauben auf, dass Gott erfüllt, was du ihn vielleicht schon so oft und vielleicht auch zu Beginn dieses Jahres ihn darum gebeten hast. Gott möchte das nicht. Er möchte, dass du ein gutes Leben hast. Ziel ist Freude. Und darum erinnert uns Jesus in dieser Bildrede vom Weinstock an die großen Verheißungen Gottes, die über unserem Leben stehen. Er sagt: Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Damit sich diese Verheißung erfüllt, sagt Jesus: Bleibt in mir. Und das bedeutet, bilde ein geistliches, bildet das geistliche Immunsystem aus. Einmal ist Jesus mit seinen Freunden unterwegs und dann trennen sie sich. Jesus geht irgendwo hin und die Jünger rudern mit ihrem Schiff auf den See Genezareth. Dann werden sie auf diesem See von einem Sturm erfasst. Sie kommen nicht richtig vorwärts, weil auch noch der Wind nicht ideal ist. Es ist eine verzwickte Situation. Sie gehen nicht unter, aber sie kommen auch nicht vorwärts. Und plötzlich erscheint ihnen Jesus. Zuerst sind sie furchtbar erschrocken, aber dann spricht Jesus zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und wie sie Jesus Stimme hören, da sind sie plötzlich ruhig. Da merken sie wirklich plötzlich, ja, Jesus ist ja da. Und in Petrus, der wird so gewiss, dass er sagt: Herr, heiß mich auf dem Wasser zu dir kommen. Für Jesus war das okay und er sagt: Also Petrus, komm. Und Petrus steigt aus und geht Jesus entgegen. Und dann heißt es: Als er aber den Wind und die Wellen sah, erschrak er und begann zu sinken. So kann es uns gehen, wenn wir Jesus begegnen. Dass wir in seinem Licht etwas erkennen, wo wir sagen: Jawohl, da möchte ich jetzt Schritte tun. Und dann verlassen wir unser altes Leben und machen Schritte in eine neue Richtung. Vielleicht hast du das in diesem Jahr so für dich geplant und auch schon angefangen. Aber nach 3-4 Wochen merkst du, deine alte Umgebung, die reagiert auf diesen neuen Weg. Da entsteht eine Dynamik. Das ist gar nicht so einfach. Und dann kriegst du Angst. Dein Vertrauen schmilzt dahin. Dein Mut sinkt. Und plötzlich hast du die Vorstellung: Wenn ich jetzt weiter auf dem Weg Jesu gehe, dann gehe ich unter. Das kann nicht gut werden. Die Bibel erzählt, wie Petrus dann zu Jesus schreit und sagt: Herr, hilf mir. Und dann wird erzählt, wie Jesus auf den Petrus zugeht, ihn an der Hand packt und ihn rauszieht und in Sicherheit bringt. Wenn du in den Veränderungen, die, in denen du stehst, die du vielleicht im Glauben an Gott begonnen hast, plötzlich mit einer Dynamik konfrontiert bist, die dich meinen macht, du gehst unter, dann gilt das auch für dich. Du kannst zu Gott rufen: Hilf mir, und glaub mir, Gott wird auch zu dir kommen und dich an der Hand nehmen, dich herausziehen und dich in Sicherheit bringen. Darauf kannst du vertrauen und darum möchte ich beten. Herr Jesus, ich möchte dich ganz herzlich bitten für alle, die in Veränderungen stehen. Herr, vielleicht sind manche unter uns, die sich in diesem Jahr etwas Wichtiges vorgenommen haben, weil sie spüren: Das ist wichtig, dass ich auf meinem Weg mit dir weiterkomme. Da ist etwas, das mich hindert. Herr, ich möchte dich bitten, hilf ihnen. Und ganz besonders möchte ich um die bitten, die in einem Prozess stehen, wo sie etwas loslassen müssen. Wo sie merken, ich muss Ballast, etwas Altes ablegen. Vielleicht sind das Vorstellungen, vielleicht sind es Prägungen, die wir aus der Kindheit mit uns haben, die wir mittragen und die uns immer wieder festlegen, die uns in einem Teufelskreis gefangen halten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen ganz deutlich machst, dass kein Mensch von uns auf seine Vergangenheit festgelegt ist, dass in dir Erlösung und Befreiung ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen den Mut zur Veränderung erhältst. Herr, hilf auch, wo das in Beziehungen notwendig ist. Du weißt, wie schwierig das ist. Ich möchte dir danken, dass wir dich bitten dürfen: Hilf uns, und dass du dann deine Hand nach uns ausstreckst. Herr, ich möchte dir danken für die frohe Botschaft, dass uns Freude verheißen ist. Ich möchte dir danken für deine Offenheit und Ehrlichkeit, dass du uns darauf hinweist, dass das auch damit verbunden ist, dass wir manches loslassen müssen. Herr, ich möchte dir danken für deine heilsame Gegenwart, die uns hilft, Gut und Böse zu unterscheiden, Förderliches und Negatives, und die uns Kraft gibt, ein Immunsystem zu entwickeln, das uns gut tut für unser Leben und das uns hilft, dass wir ans Ziel unseres Lebens kommen. Herr, wir stehen am Beginn einer neuen Woche. Ich möchte dich bitten, dass du uns an diesem Sonntag regenerierst, dass du uns neue Kraft schenkst. Herr, vielleicht sind manche unter uns mutlos, weil sie wissen, ich habe heute eigentlich so wenig Zeit. Dann schenk ihnen den Mut, diese wenige Zeit herzunehmen und zu erwarten, dass du ihnen dort neue Kraft und Regeneration gibst. Herr, ich möchte dich bitten noch einmal für alle, die krank sind, für alle, die etwas Schweres in der kommenden Woche vor sich haben. Herr, lass sie im Bewusstsein hier weggehen, dass du bei ihnen bist, dass sie nicht alles verstehen müssen, aber dass sie in dem Wissen um deine Hilfe auch das Schwere annehmen können und mit deiner Kraft rechnen können. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns alle dein "Ich bin bei euch, fürchtet euch nicht" jetzt spüren lässt. Und in diesem Bewusstsein, diesem Vertrauen wollen wir jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.